Aber weil ich nicht dunkelhäutig bin, kann man das trotzdem probieren. Halleluja.
Amen.
Geht doch. Okay. Ja, Gott ist ein guter Gott. Amen. Und trotzdem kommt es uns manchmal so vor, als ob da irgendwas nicht ganz richtig ist. Ich möchte heute Gedanken mit euch teilen, die ja, in der letzten Zeit so in mein Herz gekommen sind und wo ich mir gedacht habe, manchmal passieren Dinge in unserem Leben oder in unserem Umfeld, wo wir sagen, Gott, das ist doch jetzt irgendwie nicht richtig. Da läuft doch irgendwas falsch. Und das Schöne ist, so sehr wir davon überzeugt sind, dass Gott gut ist und dass wir Gott vertrauen können und dass Gott ein wunderbarer Gott ist, so sehr sehen wir in der Bibel doch, dass es Menschen gab, die immer wieder auch das erlebt haben, dass Dinge passiert sind, die ihnen nicht gefallen haben, die nicht so waren, wie sie das sich gewünscht hätten. Und das Schöne an der Bibel finde ich, dass das nicht verschwiegen wird. Dass man nicht so den Mantel des Vergessens drüber deckt und sagt, ja, darüber darf man nicht reden und sowas darf man nicht sagen. Wenn du die Psalmen liest, dann siehst du, dass David ein Mann war, der ganz, ganz viel erlebt hat, was eben nicht schön war. Und David hat Gott all die Dinge gesagt. Er hat nicht das in seinem Herzen verschlossen, er hat nicht gesagt, oh, sowas darf man als Christ nicht sagen. Gut, er war sowieso noch kein Christ, er hat ja im Alten Testament gelebt, aber was ich schön finde, ist, dass die Bibel ganz offen umgeht mit Problemen, mit Versagen, mit Dingen auch, die uns Probleme machen. Ich möchte uns heute versuchen, so einen Zugang dazu zu geben. Und ich habe meine Predigt genannt, eine Frage der Perspektive. Ich hätte sie auch sagen können, wie gehen wir mit Leid um oder verschiedene andere Dinge. Und ich möchte euch zu Anfang eine Bibelstelle lesen aus dem Buch Prediger. Also wer von euch liest gerne das Buch Prediger? Okay, ich sehe nicht so arg viele Hände. Also ist es auch nicht mein Lieblingsbuch. Die Botschaft des Buches Prediger ist, finde ich, auch schwierig. Ja, hat alles keinen Sinn. Oh, genieß dein Leben, solange es geht. Und ansonsten, naja, irgendwann ist vorbei. Also ist irgendwie alles schon sehr, sehr seltsam. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein sehr ehrliches Buch. Und das ist so, glaube ich, so die berühmtesten Verse aus dem Buch Prediger. Und ich lese ab dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen, die Hände geben und aus der Umarmung lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Das Lieben hat seine Zeit und das Hassen, der Krieg und der Frieden. Was hat ein Mensch also von seiner Mühe und Arbeit? Also der Anfang, denn okay, finde ich, ist so, es sind einfach Tatsachen, alles hat irgendwie seine Zeit. Und dann kommt zu diesem Schluss, naja, was haben wir eigentlich, Mühe und Arbeit? Was ist unser Leben eigentlich? Und das ist so ein bisschen so diese unterschwellige Botschaft aus dem Buch Prediger, was es für mich so schwierig macht. Aber diese ersten Verse, die sind so, ja, das, was wir einfach feststellen, es gibt einfach alles in unserem Leben. Ich weiß nicht, als du zum Glauben gekommen bist, als du dein Leben Jesus anvertraut hast, als du vielleicht zum ersten Mal gehört hast, dass es diesen Gott gibt, ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, ob man dir gesagt hat, ja, komm zu Jesus und alles wird toll. Oder ob man dir gesagt hat, ja, wenn du zu Jesus kommst, dann gehen die Schwierigkeiten erst richtig los. So, wir haben vielleicht unterschiedliche Erwartungen gehabt und dann haben wir festgestellt, so in unserem Leben, da gibt es nicht nur diese eine Hälfte. Da gibt es nicht nur so das Schöne, das Geborenwerden, das Einpflanzen, das Leben retten, das Aufbauen, das Lachen, das Umarmen, das Lieben. Sondern gibt es auch die anderen Seiten. Da gibt es die Dinge, die uns nicht gefallen. Und die Bibel sagt es, auch dafür gibt es eine Zeit. Und ich möchte auf zwei von diesen Punkten jetzt auch nochmal ganz konkret eingehen, weil wir das auch als Gemeinde in den letzten Wochen so eindrücklich erlebt haben, nämlich das Geborenwerden und das Sterben. Und auch da sagt die Bibel, da gibt es eine Zeit dafür. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr konfrontiert seid mit Geborenwerden und Sterben. Das ist eine Zeit und da passiert nichts, was Gott nicht in seiner, wir werden da gleich noch drauf kommen, in seiner Allwissenheit zugelassen hat. Ich möchte euch zunächst mal was zum Thema Geborenwerden sagen. Das ist immer so eine Sache, man weiß so ungefähr den Geburtstermin, aber letztendlich wann das Kind auf die Welt kommt, ja sogar wann es gezeugt wird, das ist in Gottes Hand. 1. Mose 21, Verse 1 bis 2, da lesen wir von Abraham und seiner Frau Sarah. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So, Gott ist in Kontrolle. Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt, wo diese Schwangerschaft eintreten soll und er führt es auch entsprechend aus. Und dann beginnt dieses Leben zu wachsen und im Psalm 139, Vers 16 und 17, da lesen wir auch was über die Zeit vor der Geburt. Da heißt es, als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen, alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat alles in seiner Kontrolle. Gott hat in Kontrolle, wann die Schwangerschaft eintritt. Gott hat in Kontrolle, wie lange sie dauert, was passiert. Gott hat einen Plan. Und das ist was, wo ich finde, wo wir Frieden und Ruhe drin finden können. Manche wünschen sich, schwanger zu werden und werden nicht. Und das macht uns Probleme. Und dass wir wissen dürfen, dass Gott in Kontrolle ist und dass es nicht daran liegt, dass Gott irgendwie nicht zu uns durchkommt, das kann uns auch eine Ruhe und einen Frieden geben. Auf der anderen Seite haben wir es auch erlebt, dass eine Schwangerschaft beginnt und zu früh wieder endet. Und auch da sagen wir, muss es denn sein? Sind wir als Christen denn nicht von diesem Leid befreit? Und die Bibel hat uns da eine ganz klare Antwort. Nein, wir sind nicht ausgenommen. Wir leben in dieser Welt. Und auch wir Christen sind nicht davor befreit, mit solchem Leid umzugehen. Und dieser zweite Teil des Sterbens gehört eben auch dazu. Und wir haben vorher von Sigi gehört, dass wir dankbar sind, dass Menschen wieder gesund geworden sind, dass Dinge wieder in Ordnung gekommen sind. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch damit leben, solange wir auf dieser Welt sind, dass Menschen sterben, dass Leben zu Ende geht. Ich werde heute viel Wort Gottes mit euch teilen, ihr merkt es vielleicht schon. Die nächste Bibelstelle kommt aus Hebräer 9, Vers 27, wo es heißt, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Manche haben vielleicht den alten Luthertext im Kopf, wo es heißt, es ist dem Menschen gesetzt oder bestimmt, einmal zu sterben. Ich habe mal nachgeschaut im Lexikon, im griechischen Lexikon, da steht, man könnte das Wort auch mit reserviert übersetzen. Und reserviert hört sich sehr positiv an. Wenn du sagst, für mich ist ein Todeszeitpunkt reserviert, klingt es nicht mehr ganz so schön. Aber auch das gehört zu unserem Leben. Und ja, wir wünschen uns, dass alles wieder normal wird und dass die Pandemie aufhört und wir unser Leben wieder genießen können. Meine Frau und ich wünschen uns, dass wir irgendwann mal, wenn ich in Rente komme, miteinander noch reisen können und irgendwelche Sachen machen können. Wir haben Pläne, ja, und ich wünsche das jedem. Und trotzdem, niemand von uns weiß, ob wir heute Mittag noch Mittag essen werden. Und das macht manchem vielleicht Angst. Und mancher sagt vielleicht, oje. Und jetzt geht es um die Perspektive und das ist das, was ich heute versuche, euch mitzuteilen, euch klarzumachen. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, wie wir da drauf schauen. Manche, die wissen, wann sie sterben. In 1. Könige 2, Vers 1, da heißt es hier, und als die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, Gebot er seinem Sohn Salomon sprach. Und mir geht es nicht darum, was er ihm gesagt hat, sondern mir geht es darum, David wusste so langsam, ja, es geht es dem Ende entgegen, ich muss jetzt meine Dinge regeln, ich muss meinem Sohn noch ein paar Dinge sagen, muss ihm ein paar Dinge weitergeben von Vater zu Sohn. Und das hat er dann auch gemacht. So David konnte vorbereitet in diesen Prozess reingehen. Manchen Menschen ist dieses Glück nicht vergönnt. Manche Menschen werden jäh aus dem Leben gerissen. So, wie lange wir noch haben, wissen wir nicht. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Und deswegen sagen manche, ordne deine Dinge nicht, wenn du merkst, so irgendwie, es geht es dem Ende entgegen. Ich muss da auch ein bisschen an, ich glaube, Karl den Großen denken, der sich auf seinem Totenbett noch hat taufen lassen, weil man ihm gesagt hat, mit der Taufe werden alle Sünden vergeben und dann ist ja am besten, man macht es kurz vor Schluss, dann kann nichts mehr dazukommen. So, das ist natürlich auch ein bisschen ein Risiko, weil man ja eben nicht weiß, wie lange es geht. Aber ich glaube, hoffentlich jedenfalls wird niemand von uns so mit seinem Leben umgehen. Aber so zu wissen, da gibt es eine Stunde und ja, ich habe so einen Spruch, wenn man also sagt, ich muss dieses oder jenes, dann sage ich manchmal, ihr muss gar nichts, nur sterben. Und das ist noch nicht amtlich, weil kann ja sein, dass wir entrückt werden. So vielleicht, aber niemand weiß es, versteht ihr? Und wir wissen, unser Leben auf dieser Zeit, auf dieser Welt wird enden. Es gibt eine Zeit, die uns gesetzt ist. Und wenn diese Zeit früher kommt, als wir das richtig finden, wenn wir sagen, wenn ein Mensch mit 60, mit 50, mit 20 oder noch jünger stirbt, das ist doch zu früh. Dann kommen wir manchmal an so einen Punkt, wo wir sagen, Gott, ehrlich, du bist ein guter Gott, ein wunderbarer Gott, wie kann das sein? Und dann sagen wir manchmal, Gott, ich verstehe dich nicht. Und wisst ihr was, diese Gedanken sind vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen menschlich, das ist vollkommen normal, dass wir so denken. Und wir dürfen das Gott auch sagen. Du musst mit diesen Zweifeln, mit diesen Problemen nicht alleine bleiben. Du darfst es aussprechen. Du darfst sagen, Gott, ich bin sauer, wenn du das so fühlst. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir zu Gott vielleicht auch sagen, wie es der Psalmist gesagt hat, Psalm 139, Vers 17, deine Gedanken sind zu schwer für mich. Gott, es sind so unfassbar viele. Da kann man jetzt ja auch noch sagen, gut, da geht es vielleicht um die Schöpfung und wie toll das alles gemacht ist und so. Aber natürlich kommen wir auch an den Punkt, wo wir sagen, Gott, da passieren Dinge in meinem Leben oder im Leben von Menschen, die mir wertvoll sind, die verstehe ich nicht mehr. Gott, deine Gedanken sind zu hoch für mich. Warum muss das sein? Und dann sagt Gott Folgendes, Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist nur einfach mal eine Tatsache, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die hilft uns momentan noch nicht. Ja, Gottes Wege sind höher als meine Wege. Und Gott sagt, aber das ist so, da wird sich auch nichts dran ändern. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott hat ganz, ganz viele Dinge im Blick und er hat, jetzt komme ich wieder darauf, er hat eine andere Perspektive, wir werden das nachher nochmal sehen. So, und jetzt geht es darum, wie gehen wir damit um? Lehnen wir uns dagegen auf, sagen, Gott, das darf nicht sein, das kann nicht sein? Oder sagen wir, Gott, ich vertraue darauf, dass du ein guter, ein wunderbarer Gott bist. Und wisst ihr was, in so einer Phase, als wir als Familie so was erlebt haben, was wirklich dramatisch ist, als Utes Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, da war für uns als Familie eines ganz, ganz wichtig, nämlich zu wissen, Gott macht keine Fehler. Und es war jetzt nicht so, dass Gott hier einen Moment lang nicht aufgepasst hat, da ist irgendwas passiert und Gott sagt hinterher, hoppla, habe ich gar nicht kommen sehen. Es ist nicht so, dass Gott von Dingen überrascht wird oder dass Gott gegen manche Dinge nichts machen kann. Gott weiß, was er tut. Wir verstehen es vielleicht nicht. Und wir müssen es vielleicht auch nicht verstehen. Und vielleicht gibt es auch gar keinen Grund, den wir nachvollziehen könnten. Manchmal sucht man ja so einen Grund, wo man sagt, ja, vielleicht war das aus diesem und jenem Grund. Aber wisst ihr was? Gott weiß, was er tut und Gott macht es richtig. Paulus schreibt im Römerbrief ein ganz, ganz interessantes Kapitel. Und ich möchte uns aus dem 8. Kapitel so ein paar Ausschnitte vorlesen und ich möchte hinten anfangen. Was also Römer 8, Vers 35 bis 38 zunächst mal. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Und dann Vers 37, wir werden über das alles triumphieren, weil Christus uns so geliebt hat. Denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Egal, ob du den Eindruck hast, dass Gott dich vergessen hat oder dass du Dinge erlebst, wo du sagst, wie passt das zusammen mit dem lebenden Gott? Gott sagt dir an dieser Stelle durch unseren lieben Bruder Paulus, von dem manche Dinge schwierig zu verstehen sind, wie Petrus gesagt hat, hör mal, nichts wird dich von Gottes Liebe trennen. Weder Hohes noch Tiefes. Keine Gewalten, keine Dämonen, keine Macht auf dieser Welt wird dich von Gottes Liebe trennen können. Und weißt du, was ich das Allerschönste an diesem Gedanken finde? Noch nicht mal ich selber kann mich von Gottes Liebe trennen. Ich habe euch vielleicht diese Frage schon mal gestellt, aber ich stelle sie gern wieder, weil ich finde, wir können so viel daraus lernen. Und die Frage ist, was hast du getan, damit Gott dich liebt? Und ihr kennt die Antwort. Die Antwort ist nichts. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass Gott mich liebt. Und jetzt kommt das Schöne, was kann ich tun, damit Gott aufhört, mich zu lieben? Und die Antwort ist dieselbe. Du kannst nichts tun. Du kannst Gott ins Gesicht spucken. Du kannst ihn beleidigen, du kannst dich von ihm abwenden, du kannst sündigen, du kannst alles machen. Und es wird dir nicht gut tun, abgesehen davon. Das ist jetzt keine Aufforderung, das zu tun. Aber was du nicht kannst, ist dazu dich irgendwie so zu verhalten, was dazu führt, dass Gott aufhört, dich zu lieben. Und das ist einer der unumstößlichen Fixpunkte in der Bibel, die ich so unglaublich tröstlich finde, zu wissen, Gott wird mich immer lieben, egal was ich tue, egal was passiert. Und darin kann ich Frieden finden. Ich kann feststellen, Gott liebt mich und ich kann mich daran festhalten. Und dann kommt dieser ganz berühmte Vers, der steht ein paar Verse vorher auch aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge dienen mir zum Besten. Ich sehe das vielleicht nicht, ich sehe das vielleicht anders. Ich sage vielleicht Gott, da sind wir vollkommen verschiedener Meinung, das dient mir nicht zum Besten. Und trotzdem sagt Gott, ich habe den Überblick. Und ich lass die Dinge in deinem Leben so geschehen, dass sie dir zum Besten sind. Und ja, das kann schwierig sein. Und wir müssen das auch niemandem sagen, der jetzt gerade durch ein tiefes Tal geht und sagt, ja, du musst halt einfach nur dann denken und ist doch ganz klar und so. Das hilft in diesem Moment nicht. Das ist was, was in unserem Herzen passieren muss, wo Gott uns diesen Glauben, dieses Vertrauen schenken muss. Aber wenn du offen bist dafür und wenn du dich aufmachst und wenn du mit Gott ehrlich redest, dann bin ich sicher, dass Gott dich an diesen Punkt bringen wird, wo du sagen kannst, okay, ich kann es mit meinem Verstand nicht erfassen und meine Gefühle sagen mir momentan sowieso was ganz anderes, aber ich weiß, dass dein Wort die Wahrheit ist und dein Wort sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und einer, der das für mich in so einer ganz, ganz eindrücklichen Weise gelebt hat, ist König David. Und diese Geschichte, die, ich hätte fast gesagt, ich liebe die Geschichte, aber eigentlich kann man sie nicht lieben, weil sie eigentlich sehr traurig ist, aber es ist, nachdem David Ehebruch begangen hat mit Bathseba und Bathseba dann schwanger wird, und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, das ist nicht der entscheidende Punkt, aber jedenfalls Bathseba wird schwanger und das Kind kommt auf die Welt und das Kind wird krank und wird todkrank und David betet zu Gott und er fastet und er schläft auf dem Boden und er zeigt Gott mit allen möglichen Dingen, die er tut, wie sehr ihm daran gelegen ist, dass dieses Kind gerettet wird. Und David setzt alles, was er hat, so an geistlichem Arsenal ein, um Gott davon zu überzeugen, dieses Kind zu retten. Und am Ende stirbt das Kind. Und dann passiert was ganz Interessantes. Dann kommen seine Diener. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, ob ihr, weiß ich nicht, irgendwas darüber gelesen habt oder Filme darüber gesehen habt. Es war ja früher nicht so ganz einfach, einem König schlechte Nachrichten zu überbringen. Jedenfalls, das Kind war gestorben und seine Diener haben sich nun da rumgedrückt und einer hat den anderen angestoßen und sagt, komm, sag du es eben. Und niemand wollte ihm das sagen. Und David hat es mitbekommen und hat gesagt, was druckt ihr so rum? Ist das Kind gestorben? Und dann haben sie gesagt, ja, das Kind ist gestorben. Und da steht David auf, wäscht sich, pflegt sich, macht sich hübsch. Ich habe zunächst so aus dem Gedanken geschrieben und dann fängt er was an zu essen, aber das Nächste, was er getan hat, und das ist immer ganz interessant bei dem, was uns Martin in seiner Moderation gesagt hat, dann geht er in den Tempel und betet an. Ja, aber krass. Also Gott geht nicht in den Tempel und klagt Gott an, sondern er geht in den Tempel und lobt Gott. Und dann geht er zurück in seinen Palast und fängt an zu essen. Und seine Diener kriegen das Maul nicht mehr zu und denken, was ist jetzt los? Als das Kind krank war, da hat er gefasst und gebetet, war traurig und hat sich nichts gegönnt, hat auf dem Boden geschlafen, alles Mögliche. Und jetzt ist das Kind tot und jetzt tut er so, als ob nichts wäre. Und dann sagen sie, David, was ist los? Und dann sagt David so Worte, die mich echt beeindrucken. Wir lesen das in 2. Samuel Kapitel 12 und hier die Verse 22 und 23. Das sagt David, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Ich habe mir gedacht, was für eine Perspektive hat dieser Mann? Der sagt nicht, ich bin jetzt sauer mit Gott, weil Gott meinen Wunsch nicht respektiert hat, sondern er sagt, Gott, du bist Gott, ich bete dich an und ich finde Frieden da drin, dass ich mein Kind sehen werde. Und das ist was, was du nicht machen kannst. Das ist auch nichts, was ich von jemandem fordern würde. Aber es ist was, was uns einen unglaublichen Frieden schenken kann, wenn wir diese Perspektive finden. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage, die sich vermutlich jeder stellt, der in so einer Situation ist, nämlich die Frage, warum? Warum passiert das? Und ich möchte mal andersrum fragen und fragen, darf man als Christ eigentlich fragen, warum passiert das? Warum ist es so? Warum ist es so gekommen? Und die Antwort, die ich dir geben möchte, ist relativ einfach. Du darfst, aber es hilft dir nicht. Du darfst, aber es hilft dir meistens jedenfalls nicht wirklich weiter. Da gibt es einen Psalm, den ich auch sehr schätze, Psalm 73, und aus dem möchte ich euch auch ein paar Verse vorlesen. Der fängt zunächst mal ganz positiv an. Ist, glaube ich, von Asaf der Psalm. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Und dann führt er das noch weiter aus und ereifert sich da. Und dann kommt der Vers 16. Also versuch dich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Und ihr seht, er stellt auch diese Frage nach dem Warum. Und dann macht er was sehr, sehr Kluges. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Die Perspektive von David ändert sich. Er sieht nicht nur das, was vor Augen ist. Er sieht nicht nur das, denen geht es jetzt gut und mir geht es jetzt schlecht. Sondern er sieht über dieses Leben hinaus. Und ich habe das hier versucht auch schon mal klar zu machen mit diesen Pfeilen, die wir da gesehen haben, im Vergleich zur Ewigkeit. je länger du dir diese Ewigkeit vorstellst, desto unwichtiger wird eigentlich diese Zeit, die vorher passiert. Und trotzdem ist sie natürlich nicht unwichtig. Es ist die Zeit, in der wir leben. Aber die Perspektive ändert sich plötzlich. Und der Psalmdichter, der uns hier diese Verse weitergegeben hat, der merkt plötzlich, es gibt was, was ich bisher vollkommen übersehen habe. Denen geht es jetzt gut, aber hinterher werde ich was haben, was sie nicht haben. Ich werde eine Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen. Und das ist was Wichtiges, was wir verstehen müssen und was wir in unserer Lebensplanung mit einbeziehen müssen. Du kannst in deinem Leben alles super regeln und vielleicht hast du ein Leben, was wirklich gut ist. Du hast einen tollen Job, du hast vielleicht eine tolle Familie, du hast deine Ziele erreicht, du machst Karriere, du verdienst genug Geld, du kannst dir alles Mögliche leisten, du hast Spaß, du bist gesund, alles super. Und lass mich das auch noch dazu sagen, Gott gönnt dir das. Es ist auch in Ordnung, du darfst dein Leben genießen, kein Problem damit. Aber dann kommt dieser Zeitpunkt, von dem wir vorher im Prediger gehört haben, oder es der anderen Stelle, die wir gelesen haben, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. So, dann kommt dieser Zeitpunkt und dann ist die Frage, was passiert dann? Dein Geld wirst du nicht mitnehmen. Dein Leben, was du dir so schön eingerichtet hast, wird zu Ende sein. Der Spaß, den du hier hattest, wird in der Ewigkeit keinen Bestand haben. Die Frage ist, was kommt nach dem Tod? Und der Schreiber dieses Psalms sagt jetzt, und dann habe ich auf einmal gesehen, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Oder wir könnten auch sagen, was nach dem Tod passiert. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns darauf einstellen, dass wir für uns klar machen, was passiert mit uns nach dem Tod. Ich sage manchmal, wir Menschen, wir regeln so viele Dinge. Wir regeln, wenn ich meine Arbeit verliere, dann habe ich, was weiß ich, eine Arbeitslosenversicherung. Dann schaue ich danach, wie das mit meiner Rente ist. Und wenn meine gesetzliche Rente nicht ausreicht, dann machen wir noch ein Riester oder eine betriebliche Altersvorsorge oder was weiß ich. Dann machen wir eine Lebensversicherung und dann machen wir diese Versicherung und jene Versicherung. Und wir versuchen, all die Dinge zu klären. Und dann kommt der Tod. Und ich sage mir, und das einschneidendste Ereignis in unserem Leben, darauf bereiten wir uns nicht vor. Wenn du mit den meisten Leuten auf dieser Welt redest und fragst, und wie haben sie vorgesorgt für später, und dann erklären sie dir alles, und dann, ja, und dann sterbe ich. Und dann? Ja, darüber haben wir noch keine Gedanken gemacht. Das wird schon, Gott wird schon, kennt ihr den Satz? Und ich denke mir immer, hallo? Wir überlegen uns zurzeit, wie wir eventuell unseren Urlaub planen könnten. Ja, früher war das ja einfacher. So, jetzt überlegst du dir, wo kannst du überhaupt hin und wie funktioniert es und gibt es das überhaupt? Dann sind die Dinge, die du da machen willst, funktionieren die? Und dann planst du das und die Flüge und so weiter und vielleicht auch keine Flüge. Und du planst alles, damit das auch alles funktioniert. Du sagst, ja, ich gehe in Urlaub, fliegen wir mal hin, gucken wir mal, wie das wird. Das wird schon irgendwie. Also vielleicht gibt es ja Leute, die das machen, aber wir machen das typischerweise nicht. Aber mit der Ewigkeit gehen wir seltsamerweise so locker um. Und hier in diesem Psalm lesen wir, das Wichtige ist zu sehen, entscheidend ist, wie das Leben endet. Und wenn du nach deinem irdischen Leben hier sagen kannst, da wartet jemand in der Ewigkeit mit offenen Armen auf mich, dann hast du alles richtig gemacht. Das, was Sigi uns zum Schluss so angedeutet hat, so dieses ewige Leben, was da auf uns wartet, diese Perspektive, wie cool ist denn das? Wir wissen, dass unser Leben nicht endet nach diesen 20, 30, 80, 100 Jahren, wie viel auch immer du auf dieser Zeit, auf dieser Welt hast. Unser Leben endet hier nicht. Aber es ist wichtig, dass wir klar machen, was danach passiert. Denn du wirst nicht automatisch irgendwie, das wird schon irgendwie ewiges Leben geben. Gott hat uns klar gesagt, was wir tun müssen. Er hat gesagt, es wird Menschen geben, die werden im Himmel an die Himmelstür klopfen und Gott wird zu ihnen sagen, ich habe dich nie gekannt. Und wenn du nicht riskieren möchtest, dass Gott zu dir sagt, wer bist denn du, ich kenne dich gar nicht, dann wäre es vielleicht gut, mal Kontakt zu ihm aufzunehmen und zu sagen, Gott, wollen wir uns mal kennenlernen? Ich bin der Karl Otto, möchte gern mein Leben mit dir führen und Gott wird sagen, super, darauf habe ich gewartet. Und weißt du was, ich habe ein super Leben für dich. Ist vielleicht anders, als du dir das vorgestellt hast, aber weißt du was, du wirst es lieben. Und du wirst es leben, vor allem, wenn es nach dem Tod weitergeht. Und ich möchte Mut machen, mach das klar. Wenn du es noch nicht getan hast, mach es heute. Geh zu Gott. Klär mit ihm deine Ewigkeit. Und ich glaube, die meisten, die hier sitzen, könnten dir dabei auch behilflich sein und könnten dir sagen, wie es bei ihnen gelaufen ist. Gott geht mit jedem eigene Wege, von daher gibt es da kein hundertprozentiges Patientrezept, aber wenn du zu Gott kommst und mit ihm redest und diese Dinge klären möchtest, dann wird Gott das auf jeden Fall gut mit dir machen. Und jetzt kommen wir mal auf diese Perspektive Gottes und damit biegen wir auf die Zielgerade ein. Wisst ihr, wenn wir das Leben am Ende anschauen, dann merken wir schon, die Dinge, die uns so wichtig waren in unserem Leben, die sind Gott womöglich gar nicht so furchtbar wichtig. So, was ist uns wichtig? Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist euch wichtig in unserem Leben? So, zur Zeit steht natürlich ganz klar obendran Gesundheit. Wir möchten gerne gesund sein, klar. Reichtum. Oder vielleicht nicht Reichtum, aber Wohlstand vielleicht. Oder guten Lebensstandard. Erfolg. Was auch immer. So, all diese Dinge. Das sind alles Dinge, die uns wichtig sind. Aber was ist Gott wichtig? Gott sieht es aus einer anderen Perspektive. Und Gott sieht, dass es Dinge gibt, um die du dich dringend kümmern müsstest, die du bisher nicht auf dem Plan hast. Und deshalb ist es nicht so sehr wichtig zu fragen, warum. Interessanter ist vielleicht die Frage, wozu? Wobei auch das eine schwierige Frage ist, auf die wir nicht immer eine Antwort finden. Aber ein zweiter Punkt, weshalb diese Warum-Frage, finde ich, so gefährlich ist, ist, dass wir immer in der Gefahr stehen, Schuld zu suchen. Oder dass wir erklären wollen, warum Dinge so sind. Vielleicht erkläre ich euch das am besten an einem Beispiel oder zwei. Ich denke, die meisten von uns kennen Hiob. Hiob hat Schreckliches erlebt in seinem Leben. So, es gibt sogar ein Wort im Deutschen, das nennt sich Hiobsbotschaft. Das ist, wenn du eine schlechte, unerwartete Nachricht bekommst, wenn irgendwas Schlimmes passiert. So, und jetzt kommen diese schlimmen Nachrichten zu Hiob und Hiob verhält sich ganz, ganz positiv und seine Frau sagt zu ihm: Mensch, Hiob, jetzt warst du immer fromm, sag Gott ab und stirb. Wirf dein Glauben in die Tonne, es hat alles keinen Sinn. Und Hiob verhält sich positiv und sagt, nee, ich halte an Gott fest. Und dann kommen seine Freunde. Und was machen seine Freunde? Seine Freunde wollen ihn trösten. Und dann trösten sie ihn und sagen, du bist selber schuldig. Du hast irgendwas gemacht. Guck mal, geh mal in dich. Sicher irgendeine Schuld in deinem Leben. Und wisst ihr, wenn wir nach dem Warum fragen, dann sind wir ganz schnell bei dieser Frage, was habe ich denn getan, dass Gott so gegen mich ist? Als ob Gott nicht das, was in deinem Leben passiert ist, geschehen lassen könnte, ohne dass du was falsch gemacht hast. Und ich möchte dich bitten, lass dich vom Teufel nicht in diese Sackgasse buxieren. Es passieren Dinge und da gibt es eine interessante Geschichte, die Jesus passiert ist. Da kommen die Jünger zu Jesus, wir lesen das in Johannes Kapitel 9 am Anfang, da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, guck mal, da ist ein Mann, der ist, ich glaube, der war blind, und sagen, warum ist der blind? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Was für eine Vorstellung. Kann der Mann nicht blind sein, ohne dass jemand was falsch gemacht hat? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Und dann kommt was ganz Interessantes. Der Mann ist blind, damit Gott an ihm seine Herrlichkeit zeigen kann. Jetzt, was denkst du? Was denkst du? Naja, ist doch klar, Jesus heilt den jetzt und damit zeigt Gott seine Herrlichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die wir zurzeit auch sehr beeindruckend sehen können, ist ein junger Mann, dem manche von euch folgen, vielleicht auf Instagram oder auf Facebook oder sonst irgendwo. Der heißt Philipp. Wie auch immer. Real Life Guys. Ja, egal jetzt. Aber Real Life Guys findet er auf jeden Fall. Und dieser junge Mann, der ist YouTuber, hat einen sehr, sehr gut besuchten Kanal, hat eigentlich früher gar nichts besonders Christliches gemacht, sondern der hat total verrückte Sachen gemacht mit irgendwelchen Badewannen, eine Achterbahn selber gebaut oder was weiß ich was, wirklich verrückte Sachen gemacht und war sehr bekannt. Und plötzlich der junge Mann, er verliert seine Schwester mit 20 oder irgend sowas und dann bekommt er Krebs. Und dann geht er zu den Ärzten und die Ärzte sagen, sie haben keine Chance. Und er postet regelmäßig Updates, zurzeit ist etwas stiller geworden, und es geht nicht aufwärts, es geht abwärts. Und wisst ihr was? An ihm zeigt Gott seine Herrlichkeit. Wenn er ihn heilt, super, Wahnsinn, wir sind alle glücklich. Aber wisst ihr was? Gott zeigt augenblicklich seine Herrlichkeit daran, wie er mit dieser Situation umgeht, ohne dass er geheilt wird. Und wer schon mal ein Interview mit ihm gesehen hat oder irgendwas von ihm gehört hat, der merkt, was für einen tiefen Frieden und was für eine unglaubliche Zufriedenheit dieser Mann ausstrahlt. Und das beeindruckt die Menschen, weil sie sehen, Christsein ist nicht nur was für schön Wetter, sondern Christsein hilft dir in richtig tiefer Not. Und Gott verherrlicht sich durch Heilung, aber auch dadurch, dass er uns hilft, durch solche Situationen durchzukommen. So, und auf die Frage des Warum nochmal zurückzukommen, natürlich kann unser Verhalten auch unangenehme Konsequenzen haben. Also wenn ich morgens zu spät aufstehe und deswegen meinen Bus verpasse, dann ist das was, wo ich jetzt nicht nach irgendwelchen dämonischen Einflüssen in meinem Leben suchen muss, dass der Geist des zu spät kommens mich da irgendwie übermannt hat, sondern ich war einfach selber schuldig. Und da darf ich natürlich fragen, warum habe ich den Bus verpasst? Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, sowas gibt's. Wenn du mit deinem Körper schlecht umgehst und dich dann fragst, warum habe ich körperliche Beschwerden, dann kann man dir im einen oder anderen Fall vielleicht auch Antwort geben und sagen, ja, du hast da Dinge falsch gemacht. So. Natürlich gibt es sowas. Aber es kann natürlich auch eine übernatürliche Reaktion sein. Wir haben das vorher von diesem Kind gesehen, da kann man sich dann noch fragen, war das jetzt eine Strafe Gottes? Aber natürlich gibt es auch Reaktionen Gottes auf Fehlverhalten unsererseits. Gott hat seinem Volk eindeutig gesagt, hört mal, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt euch an meinen Gebote halten, dann werdet ihr Segen haben, oder ihr könnt eigene Wege gehen und dann werdet ihr den Fluch haben, dann werden Dinge in eurem Leben schief gehen. Das können natürliche Konsequenzen sein, aber es kann auch sein, dass Gott uns einfach den Segenshahn abdreht, weil wir uns falsch verhalten. So was gibt's. Aber, und das möchte ich euch heute einfach auch dafür sensibilisieren, es gibt auch die Möglichkeit, dass niemand Schuld hat. Dass es kein Warum gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass negative Umstände in meinem Leben eintreten, ohne dass es einen tieferen Grund dafür gibt und ohne dass jemand dafür verantwortlich ist. Was sein kann, ist, dass Gott solche Dinge in deinem Leben zulässt, damit du im Glauben wachsen kannst. Ja, wenn du willst, ist das, für mich ist es eher ein Wozu. Und das ist für mich dann so das Interessante, wo ich sage, da kann ich solchen Dingen vielleicht auch was Positives abgewinnen. Aber wir müssen nicht immer Schuld suchen, weder bei anderen noch bei uns selber. Und nochmal, lass dir vom Teufel diese Schuldgefühle nicht einreden, wenn er sagt, irgendwas geht in deinem Leben schief, du musst irgendwas gemacht haben. Als David, wir haben das vorher kurz angesprochen, dass als dieses Kind gestorben ist, hatte das was damit zu tun, dass David was falsch gemacht hat. Und Gott hat nicht nur ihm irgendwie den Hahn abgedreht und dann gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, wie lange der David braucht, um draufzukommen, dass ich dafür verantwortlich bin. Er hat ihm einen Propheten geschickt, er hat ihm ganz klar gesagt, David, du hast hier was falsch gemacht, du hast gesündigt. Und ich glaube persönlich, dass Gott so mit uns umgeht. Wenn Gott dir was sagen will durch Umstände, dann wird er klar reden. Aber fang nicht an, in deinem Leben nach irgendwelcher versteckter Schuld zu suchen, nur weil Dinge schief gehen. Wenn in deinem Leben nicht nur Sieg, auf Erfolg kommt, hat das nicht notwendigerweise damit zu tun, dass du in Sünde lebst. Stell die Frage ruhig, sag zu Gott, habe ich was falsch gemacht? Und Gott wird antworten, wenn du offen bist. Aber wenn Gott nichts sagt, dann schieb diese Gedanken weg und schick sie dahin, wo sie herkommen, nämlich aus der Hölle, und sag dem Teufel, er kann seine blöden Gedanken für sich behalten. Du bist nicht immer für das verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Und deswegen möchte ich an den Schluss diese anderthalb Verse aus dem Psalm 31 stellen, die du vielleicht auch als Lied kennst, Psalm 31, 15 und 16, wo es heißt: Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Leg deine Zeit in Gottes Hand. Sag Gott, du bist mein Gott und ich vertraue darauf, dass du es richtig machst. Und dann kannst du mit Gelassenheit durch solche Dinge durchgehen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, verstehe mich nicht falsch, aber du kannst einen Frieden in dir haben, wo du einfach sagst, ich weiß, dass Gott auf meiner Seite steht und Gott macht keinen Fehler. Ich weiß, dass die Liebe Gottes nicht aufhört, auch in den schwierigen Zeiten. Vielleicht kennt ihr das mit diesen Fußspuren im Sand, wo Gott sagt, oh, ich habe dich in diesen Zeiten nicht allein gelassen, da habe ich dich getragen. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir das erleben können, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir sagen, Gott, du bist mein Gott. Du bist nicht nur der Gott, du bist nicht nur irgendwie da, sondern du bist mein Gott. Ich nehme dich als meinen persönlichen Gott in mein Leben und ich möchte mein Leben mit dir zusammenführen. Ich möchte das tun, was du mir sagst und ich möchte erleben, wie deine Liebe in meinem Leben Realität wird. Und dann hast du genau das erleben, was wir im Römerbrief gelesen haben, nämlich dass nichts, aber auch gar nichts dich jemals von Gottes Liebe trennen kann. Weder das, was du tust, noch das, was in deinem Leben passiert. Und dazu möchte ich dir Mut machen heute Morgen. Ich werde es noch beten und wenn du magst, darfst du mitbeten und vielleicht auch Gott einfach in dein Leben einladen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Beziehung mit dir anbietest. Ich danke dir, Herr, dass du das, was uns getrennt hat, aus dem Weg geräumt hast durch Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch das Sterben deines Sohnes am Kreuz so deutlich gezeigt hast, dass du uns liebst. Und ich möchte diese Liebe erwidern heute Morgen. Ich möchte dich ganz bewusst in mein Leben einladen. Ich möchte dir Freiheit geben, in meinem Leben das zu tun, was du für mich vorbereitet hast. Und ich danke dir, Herr, dass ich darauf vertrauen darf, dass du gute Pläne mit mir hast. Und Vater, ich möchte dich für mich und für jeden anderen, der hier ist oder der uns zuschaut, bitten, dass du uns hilfst, diesen Frieden zu finden, zu wissen, auch wenn Dinge in meinem Leben nicht so laufen, wie ich das gerne hätte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass du mich lieb hast. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns diese neue Perspektive schenkst, auch zu sehen, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Perspektive schenkst, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in diese Welt reingesetzt hast, um diese Botschaft weiterzugeben, um Menschen zu sagen, dass es Hoffnung gibt für dieses Leben und für das Leben danach. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht nur uns segnen wirst, sondern dass du uns zum Segen für andere machen wirst. Danke, Herr, für deine Liebe. Amen.